Also wir haben Kinder in unserer reichen Stadt, die vor- und nachessen am Wochenende, weil sie wissen, dass es zu Hause einfach weniger zu essen gibt.
4 Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
Wiesbaden ist die Stadt der Gegensätze. Obwohl die hessische Landeshauptstadt mitunter die meisten Millionäre hat, ist es nach Offenbach auch die Stadt mit der höchsten Kinderarmut. Bei mir zu Gast ist heute die Politikwissenschaftlerin Nicole Nestler. Sie ist für den Bereich gesellschaftliche Verantwortung im Evangelischen Dekanat Wiesbaden verantwortlich. Und sie ist Ansprechpartnerin für den Aktionskreis gegen Kinder- und Jugendarmut. Herzlich willkommen, Frau Nestler.
Hallo, guten Morgen.
Was ist denn Ihr persönlicher Antrieb, dass Sie sich mit dem Thema Kinderarmut beschäftigen?
Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit politischen Themen, mit Themen von Armut, Reichtum und allem, was Gesellschaft spaltet, mit allem, was so Sozialpolitik ausmacht. Ich setze mich bei der evangelischen Kirche auf meiner Stelle natürlich besonders für die Menschen ein, die es schwerer haben in unserer Gesellschaft. Nicht wie die Kolleginnen und Kollegen bei der Diakonie, die unmittelbar mit diesen Menschen zusammenarbeiten, sondern eher im Sinne von Aufklärung oder eben auch Lobbyarbeit. Aber ich habe tatsächlich auch einen ganz persönlichen Antrieb, warum diese Frage vielleicht ja schon ein Herzensthema für mich ist. Bis zu meinem 12. Lebensjahr bin ich tatsächlich auch in einem Hamburger Stadtteil aufgewachsen, den man heute als Stadtteil mit besonderen Problemlagen beschreiben würde. Das heißt, in meiner Grundschule habe ich bei meinen Mitschülerinnen, ja, ich habe das erlebt, ich habe das gesehen, ich konnte das nicht einordnen, ich hätte das nicht so benennen können, aber ich glaube, wenn man als Kind das wahrnimmt und mit offenem Herzen mitbekommt, dass einen das das Leben lang prägt.
Wie ist es denn in Wiesbaden? Wie viele Kinder sind hier von Armut betroffen? Können Sie mir da so ungefähr eine Zahl nennen?
Also in Wiesbaden verhält es sich so, dass hier wie im Bundestrend jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Wir haben in Wiesbaden allerdings auch Stadtteile, wo es sogar jedes zweite Kind ist. Was heißt das für Wiesbaden konkret? Jedes fünfte Kind, das sind ungefähr 9.000 Kinder. Das ist eine Quote, die ganz leicht variiert, aber mehr oder weniger über die letzten Jahre sind es immer diese 9.000 Kinder in Wiesbaden, die in Armut leben.
Krass.
Die grundsätzliche Situation im Moment mit steigenden Mietpreisen, Inflation, steigende Energiepreise ist natürlich eine, die die Situation für diese Familien nochmal verschärft. Und man muss immer auch von einer gewissen Dunkelziffer ausgehen, weil Armut einfach auch groß mit Scham belastet ist.
Können Sie mir abgesehen davon vielleicht noch Risiken nennen?
Also, das ist vor allem alleinerziehend zu sein, viele Kinder zu haben und Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte. Das ist sicherlich das, was inzwischen bewiesen ist, was das Armutsrisiko signifikant erhöht.
Welche Auswirkungen hat Kinderarmut denn, also über kaputte Schuhe oder fehlende Schulmaterialien hinaus?
Menschen, die in Armut leben, haben grundsätzlich einen deutlich schlechteren Gesundheitszustand. Sie haben einen schlechteren Zugang zu Bildung, zu kultureller und sozialer Teilhabe. Das kann man in manchen Fällen sehen. Sie haben es gesagt, Schulmaterial, Kleidung etc. Manche Dinge kann man sehen, versteht sie vielleicht auch erst gar nicht, wenn man nicht weiß, was dahinter steht. Als ich das von Erzieherinnen und Erziehern aus Wiesbaden, Kita-Leitungen gehört habe, beispielsweise, es macht mich immer noch enorm betroffen. Also wir haben Kinder in unserer reichen Stadt, die vor- und nachessen am Wochenende, weil sie wissen, dass es zu Hause einfach weniger zu essen gibt. Wenn man sich das überlegt, dass es eigentlich schwer auszuhalten ist, finde ich, was aber vielleicht nicht auffallen würde, wenn man nicht wüsste, was dahinter steckt. Dann würde man vielleicht sagen, das Kind ist ein guter Esser. Und wir wissen auch eben, dass ja Kinder auch in der Schule hungrig sitzen und dann lernt es sich natürlich schlecht. Also das sind Dinge, die ganz unmittelbar zu sehen sind. Und dann gibt es aber natürlich andere Aspekte, die unmittelbar mit sozialer Teilhabe auch zu tun haben, ja. Beispiel Kindergeburtstag. Alle Menschen, die Kinder haben, werden wissen, was das gerade so in diesem Bereich Grundschulalter, Kita, was Kindergeburtstag, Einladung, was das für ein Politikum unter Kindern ist. Und Kinder aus von armutsbetroffenen Familien feiern ihren Geburtstag vielleicht in der Regel nicht und schon gar nicht in dem Umfang, wie es heute zum Teil üblich ist, wie man Kindergeburtstage feiert. Das heißt, sie laden nicht ein. Das heißt, sie werden vielleicht auch weniger eingeladen. Und wenn sie eingeladen werden, dann ist ein Geschenk für 15 € bis 18 €, wo sich manchmal so Wünsche ja hier schon bewegen, einfach nicht machbar. Das heißt, diese Kinder werden vermutlich unter Begründung von, wir haben was anderes vor, an diesen Kindergeburtstagen beispielsweise einfach nicht teilnehmen, ja. Und das ist entscheidend, gerade in diesem Alter, ob man dazugehört oder nicht. Und das so ausgeschlossen zu sein, das prägt.
Ja, ich glaube, gerade so ein Bereich von 15 bis 18 Euro ist ja auch noch relativ niedrig geschätzt, wenn man sich mal anguckt, wie viel so Lego oder Playmobil kostet. Das ist ja unglaublich. Das kann man sich ja gar nicht leisten.
Aber das sind sehr materielle Folgen. Aber dieses Leben in Armut hat einfach auch noch unsichtbare Folgen. Der Soziologe Elmal Falani hat in seinem von mir sehr geschätzten Buch Mythos Bildung, da spricht er von den Managern des Mangels, was diese Kinder einfach sind. Also diese Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, sind Manager des Mangels, weil sie es gelernt haben, einfach die ganze Zeit auch mit abzuwägen, weil sie das ja bekommen, also mitbekommen. Ja. Also sie müssen abwägen, für was wird Geld ausgegeben. Diese Kinder übernehmen sehr, sehr oft Aufgaben, die eigentlich vielleicht die Eltern übernehmen würden in anderen Familienkontexten. Sei es, weil vielleicht eine Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund und schlechte Sprachkenntnisse dahinter stecken. Sei es, weil die Eltern beruflich so eingebunden sind, dass sie es einfach nicht leisten können. Also da sind diese Kinder einfach unheimlich gefordert und übernehmen einfach sehr, sehr früh schon Verantwortung, was andere Kinder einfach unbeschwert ihr Kindsein genießen würden. Und das führt natürlich auch zu Stressbelastung. Ja, und damit geht dann jedes Kind anders um. Manche ziehen sich vielleicht zurück, bei manchen führt es vielleicht auch im frühen Kindesalter schon zu Depressionen. Andere werden vielleicht auffälliger, weil sie auf anderem Wege Anerkennung suchen. Auf jeden Fall ist das etwas, wo diese Kinder enorm psychisch belastet sind, weil sie einfach mit all diesen Rahmenbedingungen schon in früher Kindheit umgehen müssen.
Dann von dem Materiellen weg zu dem Thema Bildung. Inwiefern hat denn Armut einen Einfluss auf die Schulwahl und generell auf die Bildungschancen?
Ja, wir tun in unserer Gesellschaft ja immer so, als sei Bildung überhaupt der Schlüssel zum sozialen Aufstieg und man müsse sich einfach nur ganz besonders anstrengen und dann funktioniert das schon. Und formell ist es so, dass natürlich unser Bildungssystem auch allen Kindern gleichermaßen offen steht. Wir wissen aber inzwischen natürlich auch aus internationalen Studien etc., dass unser Bildungssystem eigentlich bestehende Ungerechtigkeiten reproduziert und überhaupt nicht durchlässig ist. Wir halten trotzdem daran fest. Und das führt schon dazu, dass Kinder aus armutsbetroffenen Familien oder einkommensschwachen Familien sehr viel schlechtere Voraussetzungen haben, um überhaupt den gleichen Bildungserfolg zu erzielen wie Kinder aus anderen Familien. Wir sind weit entfernt davon, irgendwie Lehrmittelfreiheit zu haben. Eltern schulpflichtiger Kinder, die wissen, was sie am Anfang des Schuljahres an Workbooks, Arbeitsheften, Zirkeln etc. einfach nochmal so nebenbei bestellen. Da haben wir über die Skiklassenfahrt in der 7. Klasse noch nicht gesprochen. Es sind so Dinge wie keinen Rückzugsraum zu haben, wenn ich mir mit 3 Kindern oder Geschwistern ein Zimmer teile und am Küchentisch die Hausaufgaben gemacht werden und nebenher immer noch irgendwas passiert, dann lässt es sich einfach schwieriger lernen. Das wirkt sich aus. Klar, frühkindliche Bildung ist in diesen Familien oftmals nicht in dem Umfang möglich, wie es auch in anderen Familien möglich ist. Da spielt manchmal dann auch der Bildungshintergrund der Eltern eine Rolle, aber ganz sicher auch familiäre Aspekte ist ganz sicherlich ein Thema. Nachhilfe auch eher schwierig. Das sind so die unmittelbaren Beispiele. Kinder aus diesen Familien sind einfach psychisch oft viel, viel mehr belastet. Man darf sich auch nichts vormachen. Familienleben ist sowieso schon Stress. Und dann in einer armutsbelasteten Familie, da sind die Rahmenbedingungen anders. Und da sind die Eltern auch vielleicht anders drauf. Und da gibt es vielleicht dann auch entsprechende Begleiterscheinungen. Und natürlich kann das die Fähigkeit, sich dann in der Schule zu konzentrieren, nochmal erheblich einschränken. Und dann kommt auch dazu, dass sich diese Kinder oft einfach viel, viel weniger von vornherein zutrauen. Sie sind weniger risikobereit, sie sind es nicht gewohnt, probier es halt mal aus und wenn es nicht klappt, machst es halt nochmal oder probierst du halt dieses Instrument zu lernen und wenn es nicht gefällt, machst du ein anderes oder wir wechseln oder dann schmeißt du halt das Papier weg und nimmst ein anderes. Wenn man immer den Mangel verwaltet, dann geht man sehr auf Nummer sicher. Und das kann natürlich auch im ganzen Bildungsweg über ein ganzes Leben eine Rolle spielen, weil man immer vielleicht eher den sichereren Weg wählt. Vielleicht macht man dann doch eher erst die Ausbildung. Braucht man wirklich Abitur? Die Eltern haben auch kein Abitur vielleicht. Das sind schon auch so Entscheidungen, die über Generationen manchmal prägen und die, sie fragt nach der Schulwahl, da schon auch eine Rolle spielen. Man kennt ja auch diese Debatten um Arbeiterkind. Da spielt jetzt nicht immer nur unbedingt der Einkommensaspekt eine Rolle, aber Natürlich prägt die Herkunft, was man in Erwägung zieht, was man selber erreichen kann.
Das ist ja dann auch verständlich, dass man dann eher vielleicht eine Ausbildung wählt als jetzt ein Studium, dass man schon mal was handfestet hat, wo man Geld verdient und nicht dann erstmal nochmal Geld draufzahlt für Studiengebühren und Wohnung und Essen und alles Mögliche für mehrere Jahre.
Genau, also wir wissen heute, dass diese Risikobereitschaft, das setzt sich tatsächlich auch fort.
Wie kann die Stadt Bildungseinrichtungen wie Kitas oder Schulen denn unterstützen dabei?
Man muss natürlich schauen, also was kann die Stadt tun und was kann vor allem auch das Land tun. Für viele Dinge ist ja dann auch wieder das Land zuständig. Ich denke eben in der Tat, wir brauchen echte Lernmittelfreiheit. Wir brauchen entsprechende Gelder für kostenfreie Verpflegung in den Schulen. Wir brauchen qualitativ gut ausgebaute Ganztagsangebote, damit die Kinder dort eben die Möglichkeit haben, wirklich Hausaufgaben zu machen, Förderung zu erhalten. All das, was andere vielleicht am Nachmittag bekommen. Da sind Kommune, aber insbesondere auch Land und in Teilen natürlich auch immer mal wieder Bund gefordert, die Rahmenbedingungen entsprechend zu schaffen.
Sie hatten auch geschrieben, dass es zwar eine Haltungssache ist, aber was läuft denn gut schon mal in Wiesbaden?
Ja, also in Wiesbaden läuft tatsächlich auf kommunaler Ebene sehr, sehr viel schon gut. Vor allem, weil ich sagen würde, dass die politisch Verantwortlichen im Bereich Armutssensibilität bei Kindern und Jugendlichen seit vielen Jahren und Jahrzehnten bestimmte Werte einfach auch vertreten. Also das heißt zum Beispiel, dass Wiesbaden, das klingt so technisch, aber Wiesbaden hat eine sehr, sehr detaillierte und vorbildliche Sozialraumanalyse. Also schon seit den 80er, 90er Jahren. Wir wissen in Wiesbaden sehr genau, wie sich das entwickelt hat, in welchen Stadtteilen wer wie lebt, was dort gebraucht wird, wie die Entwicklungen sind. Und wenn man das weiß, dann kann man diese Stadtteile und damit die Menschen, die in diesen Stadtteilen leben, natürlich durch entsprechende Angebote einfach viel, viel besser unterstützen. Das ist sicherlich etwas, was wir tatsächlich anderen Kommunen voraus haben. Es sind jetzt unter Beteiligung von vielen Akteuren der sozialen Arbeit Teilhabestandards vereinbart worden beispielsweise, wo wirklich festgelegt wurde und gesagt hat, okay, ein Stadtteil, wo wirklich jedes zweite Kind in Armut lebt, das braucht mindestens ein Kinderelternzentrum, mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit an der Grundschule und im Idealfall auch den weiterführenden Schulen etc. pp. Und wenn man so etwas hat, dann kann man natürlich gerade in Zeiten, wo finanzielle Mittel gerade für Kinder und Jugendliche leider knapp sind, hat man zumindest Kriterien, wo man weiß, danach kann man sich richten. Und dann hat Wiesbaden seit vielen Jahren die Politik des Ungleiches ungleich behandeln. Stellen Sie sich drei Kinder vor, die über einen Zaun gucken wollen, die unterschiedlich groß sind. Und sie haben unterschiedliche Kisten. Geben Sie den allen die gleiche Kiste, dann wird das kleine Kind immer noch nicht über den Zaun gucken können. Oder geben Sie denen vielleicht unterschiedlich große Kisten, sodass am Ende alle drei drüber schauen können. Das ist also eine Frage, wie definiere ich Gerechtigkeit? Mancher würde sagen, gerecht ist, jeder kriegt das Gleiche. Wiesbaden sagt in diesen Fragen bisher, Ungleiches ungleich behandeln. Das Ziel ist, dass am Ende alle sozusagen über den Zaun schauen können, auch wenn manche dafür mehr brauchen.
Aber ich finde, dass das Bild sehr…
Macht es einfacher im Visuellen, aber ja. Ja,
also das ist verständlich. Ich hatte noch eine Frage zu armutssensibler Sprache und armutssensiblen Handeln. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Naja, zum einen gibt es etwas, wo ich sagen würde, da geht es um ein sich etwas bewusst machen. Dass man sich der Frage, wie geht es meinem Gegenüber und was sind die Hintergründe, das bewusst macht und dann die entsprechenden Maßnahmen, Rahmenbedingungen etc. anpasst. Also der Klassiker ist nach den Ferien, und wohin seid ihr in den Urlaub gefahren? Ja, so. Also das kann man natürlich anders formulieren. Natürlich kann ich fragen, was habt ihr denn Tolles in den letzten 6 Wochen erlebt? Und da war vielleicht ein Tag auf dem Spielplatz mit der Wasserpumpe das Allerallerschönste oder ein besonderer Ausflug. Solche Dinge anders zu formulieren. In Kitas zu schauen, dass dieses jeder bringt was mit am Kindergeburtstag nicht immer weiter ausartet. Ich weiß, da ist eine große Sensibilität in dem Bereich beispielsweise jetzt schon da, dass man das nicht mehr so macht. Selbst wenn es keine Tütchen für jedes einzelne Kind sind, was ich auch schon erlebt habe, ist das was mitbringen immer noch manchmal ein Riesenstress. Und Diskretion ist natürlich das Ein und Alles. Natürlich spreche ich Eltern nicht vor anderen darauf an, wenn bestimmte Dinge fehlen, Matschhose etc. Ja. Für manche Eltern ist es vielleicht auch schwierig, 3 oder 4 Wechselgarnituren im Beutel zu haben. Das sind alles Sachen, wo es schön wäre, wenn man sich dessen bewusst ist und Wege schaffen würde, ja, über Tauschbörsen, wo eine gewisse Anonymität vielleicht auch möglich ist, wo sich jeder und jede etwas nimmt, etwas bringt. Es ist oft vieles ganz, ganz nett gemeint, aber es wird etwas gegeben und dann wird aber auch eine entsprechende Dankbarkeit etc. erwartet. Das ist etwas, was es für die Betroffenen unheimlich schwer macht und die Scham einfach noch unfassbar erhöht. Also das würde ich mir wünschen, dass wir da rauskommen. Im Idealfall müssen wir natürlich sowieso die Strukturen ändern, aber auch im 1:1 finde ich es wichtig, dass man horcht und schaut, was braucht mein Gegenüber. Ja.
Also, dass die Lehrkräfte und ErzieherInnen sich weiter fortbilden und
Fortbildung ist, finde ich, ist ein, also Fortbildung in Fragen von Armutssensibilität, aber auch Klassismus ist für mich ein Thema, was in allen pädagogischen Bereichen ganz, ganz, ganz zwingend ist und was in vielen Ausbildungen und gerade im Lehrberuf noch überhaupt nicht berücksichtigt wird. Das gilt ja für alle Diskriminierungsformen. Wenn man einmal anfängt, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, so geht es jedenfalls mir, dann entwickelt man eine ganz andere Sensibilität und dann hilft es auch um 1:1.
Ich muss noch mal kurz auf die Matschhose zurückkommen. Ja. Also, wenn es jetzt aber so ist, dass zum Beispiel der Kindergarten gar keine Tauschbörse oder sowas anbietet, das Kind braucht ja trotzdem eine Matschhose oder Turnschläppchen, damit die Füße nicht kalt werden. Also, das braucht ja diese Sachen auch. Wie sollen Erzieher da vorgehen? Sollen sie dann von sich aus auch dafür sorgen, dass dann vielleicht Ersatzsachen auch da sind für die Kinder, die nichts dabei haben?
Also erstmal, es gibt inzwischen Mittel, die die Kitas verwenden können, um entsprechende Dinge einfach mal nicht für das 1:1-Kind, aber anzuschaffen. Aber ansonsten, es braucht die Tauschkiste. Also die muss in jeder Kita einfach stehen. Da würde ich nicht von ablassen. Und zwar am besten vorne im Buggy-Raum und nicht da, wo jeder guckt, sondern da, wo man reingeht. Wo ich was reinlegen kann und wo ich was rausnehmen kann. Und wo ich vielleicht als nachhaltig bewusste Eltern auch was rausnehme, weil ich sage, ich muss nicht alles neu kaufen, sondern die Matschhose ist noch super. Und wenn man das auch so verkauft und sagt, guck mal, wir wollen das fördern, dann kommt das raus aus dieser Stigmatisierung. Dann, ja, dann ist das weg von diese eine Gruppe so besonders in den Fokus nehmen.
Also ist das Wichtigste, eigentlich von der Stigmatisierung wegzukommen?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Die Stigmatisierung ist das riesengroße Problem, weil es Menschen auch unbedingt, das gilt für Kinderarmut, aber das erleben wir gerade auch in der Altersarmut, Stigmatisierung und diese riesige Scham hält Menschen davon ab, Hilfsangebote anzunehmen, die es natürlich gibt. Ob es jetzt Theaterkarten oder auch eben staatliche Hilfen, natürlich gibt es auch Angebote. Aber sie müssen sich quasi immer erklären, sie müssen hingehen, sie müssen das maximal offenlegen. Es gibt eine Vielzahl von Leistungen, die kein Mensch mehr überblickt. Also das ist unfassbar, deswegen ist das Desaster, was wir über die Kindergrundsicherung jetzt erlebt haben, die es ja nur nicht geben wird, ganz, ganz dramatisch. Wir müssen aus dieser Stigmatisierung rauskommen und dazu gehört für mich natürlich auch ganz eindeutig, dass wir in der Presse und im politischen Diskurs unsere Sprache verändern. Also im Kleinen, ich weiß, das ist nicht bös gemeint, ne, aber manche Menschen sprechen dann von sozial schwach. Menschen aus armutsbetroffenen Familien sind nicht sozial schwach, die sind einkommensschwach. Aber die haben oft soziale Fähigkeiten, die alles andere sind als sozial schwach. Oder Brennpunktviertel oder sowas. Sich diese Sachen bewusst zu machen und das einfach, wie in anderen Bereichen auch sprachlich, so ein bisschen zu ändern, das würde viel helfen. Solange wir natürlich aber große Tageszeitungen haben, die von die Hartz-IV-Urlauber und Sozialschmarotzer und die in der Hängematte liegen etc. regelmäßig titeln und so tun, als wären Einzelfälle von Sozialbetrug irgendwie der Regelfall und als müsste man sich einfach nur anstrengen und alle strukturellen Fragen von Ungleichbehandlung ignoriert, solange wird es schwierig für diese Menschen auch offen irgendwie Hilfe anzunehmen.
So, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Danke, dass ich die Gelegenheit hatte.
4 Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.